Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Jahres 2025 von Chemie kennt keine Liga, dem HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung. Wir sind heute hier zur ersten Ausgabe in einer großen Runde da. Also ich bin Julius Lukas, Reporter der Mitteldeutschen Zeitung, Host dieses Podcasts und ja, so schräg neben mir sitzt Fabian Wölfling, Sportchef der Mitteldeutschen Zeitung. Vor mir sitzt auch Tobias Große, Sportreporter bei der Mitteldeutschen Zeitung, HFC-Experte. Also die beiden natürlich HFC-Experte und wir haben einen Gast, worüber wir uns sehr freuen zur ersten Folge. Marc Zimmermann ist da, Trainer des HFC, der ja heute mit uns so ein bisschen wahrscheinlich zurückblicken will auf die erste Hälfte der Saison und auch ein bisschen vorausblicken wird. Wir haben so ungefähr so drei Bereiche, aktuelle Lage, HFC, die Saison, dann ihr Leben als Trainer bisher, auch ein bisschen als Spieler natürlich mit einer großartigen Karriere und dann auch noch ein paar persönlichere Sachen. Zuerst ganz aktuell, oder fangen wir es mal andersrum an. Sie waren ja Angreifer, Sie waren Stürmer. Was macht einen guten Stürmer aus?
Also hallo erstmal an euch. Ne? Ich freue mich für die Einladung und hoffe, wir haben eine gute Zeit. Ja, einen guten Stürmer macht natürlich aus, dass er vor allen Dingen in der gegnerischen Hälfte, in der gegnerischen Box für Unruhe sorgt, also Torgefahr ausstrahlt. Ein Spieler, der auch über einen gewissen Egoismus verfügt vielleicht, unbedingt Tore machen zu wollen, Tore vorbereiten zu wollen, aber auch natürlich seinen Dienst in die Mannschaft stellt, also für die Mannschaft arbeitet vorne, weil das ja vor ihm spielt ja keiner mehr, also, aber er wird halt von hinten immer wahrgenommen und mit seiner Art, mit seiner Körpersprache kann natürlich einen Stürmer auch sehr, sehr viel auslösen bei seinen Mannschaftskollegen und ich glaube, da gibt es noch ein oder andere Attribute, die ein Stürmer haben sollte, aber das finde ich für mich sehr, sehr wichtig.
Sie ahnen vielleicht schon die Frage, die jetzt kommt, ist Serhat Polat so ein Stürmer?
Naja, positionell gibt es ja schon ein paar Unterschiede. Ich denke, dass Serhat eher auf der Außenposition zu Hause ist und er ist kein klassischer Mittelstürmer als Beispiel. Aber ich glaube, dass er die Torgefahr, wenn wir darüber sprechen, in den letzten anderthalb Jahren schon eindeutig nachgewiesen hat.
Das war jetzt viel das Thema, das ist viel oft das Wort Optimismus jetzt in den letzten Tagen, wenn man sich beim HFC oder beim Berater umgehört hat, dass es noch klappt. Wie optimistisch sind Sie als Trainer, dass er schon in der Rückrunde für den HFC dann seine Tore hoffentlich schießt?
Naja, dadurch, dass wir es jetzt nicht so direkt in der Hand haben, ich würde mich freuen, natürlich, weil er uns, glaube ich, dann auch noch ein paar Skills geben würde für die verbleibenden 16 Spiele, und also in der Liga, aber auch was Pokalspiele angeht. Und wäre es natürlich schon eine Bereicherung für uns, aber dadurch, dass ich es nicht in der Hand habe oder wir nicht in der Hand haben, versuche ich so wenig wie möglich jetzt da Energie reinzubringen, weil wir ja trotzdem auch noch Jungs haben, beziehungsweise wir an einem Zeitpunkt sind, wo es darum geht, die Restrunde eben vorzubereiten.
Sie waren ja vor ein Jahr unterwegs sozusagen, hatten kein Engagement. Was hat Sie dann beim HFC das so interessant gemacht?
Naja, also erstens das Interesse natürlich dann zu dem Zeitpunkt, als mich Daniel kontaktiert hat, aber auch nach fast einem Jahr ohne Job, in dem Jahr, wo ich viel rumgekommen bin, viele Leute getroffen habe, aber auch schon auch das ein oder andere Gespräch geführt habe mit potenziellen Arbeitgebern, was aus unterschiedlichen Gründen dann nicht zustande gekommen ist, was sicherlich auch an beiden Seiten dann letztendlich dann immer mal gelegen haben könnte, hatte ich einfach Bock. Ich wollte unbedingt wieder als Trainer an der Seitenlinie stehen. Ich wollte mit einer Mannschaft arbeiten. Und das ist natürlich zum Start einer Saison, also einer Vorbereitung, vielleicht ein Tick einfacher, als wenn man während einer Saison ein Team übernehmen würde, weil das habe ich noch nie gemacht. Das wäre das Spannende gewesen, so in diesem Jahr für mich diese Erfahrung natürlich auch zu sammeln. Es kam nicht zustande. Und genau aus dem Grund war es dann für mich einfach höchste Zeit, weil es ja schon Mai war, endlich wieder anheuern zu können.
Warum kam das nicht zustande? Also kriegt man dann immer mal Anfragen oder ist da einfach nichts Spannendes dabei? Oder?
Doch, es waren schon spannende Sachen dabei. Es unterschiedlicher, also ich hatte Anfragen und beziehungsweise auch Gespräche mit anderen Clubs, die muss ich jetzt hier nicht nennen, aber wo man sich vereinbart hat, wo man gesprochen hat, wo man sich verständigt hat auf weitere Gespräche, die da nicht zustande kamen. Also
die haben sich dann einfach anders entschieden, kann man sagen.
Ja, zum Beispiel, okay. Ja. Oder wo ich dann aber auch, muss ich auch dazu sagen, in ein paar Gesprächen jetzt nicht so das super Gefühl hatte, um sagen zu können, das mache ich jetzt. Also im Spätherbst 23 vielleicht oder in der Winterpause 23, 24 und dann hatte ich auch nochmal Gespräche so im, ja, wo es um den Abstiegskampf dann logischerweise geht, ne, wenn man so die letzte Patrone nochmal rausfeuert.
Aber es hätte sie schon gereizt, sowas
zu machen. Ja, auf alle Fälle. So bin ich letztendlich auch nach meiner Zeit in Köln in dieses Jahr gegangen. Also ich hatte mir nicht vorgenommen, ein Jahr nichts zu machen, sondern einfach zu schauen, was die nächsten Wochen, was die nächsten Monate bringen. Und dann ist man natürlich auf dem Sprung die ganze Zeit und versucht natürlich dann auch Kontakte zu knüpfen und sich mit dem einen oder anderen zu unterhalten. Und aber wie gesagt, das kam halt nicht so.
Aber ganz gleich wieder dran, da hat man auch das Vertrauen, dass da irgendwas kommt sozusagen. Man ist ja dann erstmal im Endeffekt arbeitslos sozusagen.
Ja, genau.
Aber man hat das Vertrauen, da kommt auf jeden Fall was, oder ist da sich schon sicher, dass da irgendwann wieder jemand anrufen wird?
Das sollte man schon haben.
Okay. Das
hilft. Aber es ist natürlich so, dass ich wurde ja schon mal entlassen. Also in Jena war es ja so, zu meiner Zeit, dass ich dann freigestellt wurde, aber noch Vertrag hatte. Also eigentlich hätte ich eine viel lockere Zeit haben können zum damaligen Zeitpunkt, war aber nicht so, weil es auch das erste Mal war und habe ich mich schwer getan, so nicht jetzt die Zeit rumzubringen, aber jetzt auch mal durchzuatmen oder mal.
Weil Sie ja dann das erste Mal überhaupt raus aus dem Geschäft fahren,
also,
seit Anfang der 90er quasi fast schon oder länger fast.
Spieler, dann direkt diesen Übergang auch absolviert. Und jetzt war es dann aber so, das hat sich ja angebahnt in Köln. Also ich war klar mit dem Club, dass es nicht weitergehen wird. Und ja, dann weißt du genau, am 30.06. ist Stichtag, dann ist Schluss. Machst grundsätzlich erstmal Urlaub nach der abgelaufenen Saison. So. Und dann war es aber so, dass ich ein anderes Gefühl hatte. Also für mich war alles klar, ich hatte das zum Abschluss gebracht und das war mir auch wichtig. Und dann erstmal schauen, genießen, wie ich sagte, Leute besuchen.
Genau, zu der Zeit kommen wir später noch. Da gab es ja dann auch eine längere Busreise. Ja. Vielleicht bleibt man noch ein bisschen beim Aktuellen.
Ja, der HFC hat ja, nachdem er abgestiegen ist im vergangenen Jahr, einen Tag später schon erklärt, in Person von Jürgen Fuchs, dem Präsidenten, und Daniel Mayer als Sportchef, dass er direkt wieder aufsteigen möchte. Sind Sie dafür der Experte? Sie sind als Spieler aufgestiegen, auch als Trainer, auch durch dieses Martyrium Relegationsspiele?
Naja, ob ich jetzt Experte bin, würde ich jetzt nicht sagen, aber natürlich habe ich es erlebt als Spieler. Klar, es ist was anderes, muss ich auch sagen. Also man schaut auf sich, man ist im Flow oder man ist voll im Fokus für sich selbst als Spieler. Also wenn man aufsteigt, bedeutet der, man hat eine gute Saison gespielt. Oder wenn man eine Relegation spielt oder wenn man in eine Relegation geht, hat man ja trotzdem was geleistet vor und man ist halt gut drauf. Und als Trainer ist es ein bisschen anders und du schaust halt auf viele Sachen. Du kümmerst dich um nicht nur um dich selbst, sondern auch um die Mannschaft, um Dinge von außen. Und allerdings ist es auch schon ein paar Jahre her, ich glaube 6, 7 Jahre. Also wir sind 2017 damals aufgestiegen und damals war es schon länger das Ziel, FC Kaltersiena wieder hochzugehen nach einer langen Zeit in der Regionalliga. Und logischerweise, wenn der HFC 12 Jahre Dritte Liga spielt oder gespielt hat, auch wenn es in den letzten Jahren immer wieder so eine Gratwanderung war und die Wahrscheinlichkeit auch da war, dass es das sich irgendwann erwischt, ist natürlich auch aufgrund des Standorts und aufgrund dass du weißt, wie es dort läuft, wie es in der dritten Liga abgeht, was du dann auch für Spieler hast und was du für eine Plattform auch hast. Und ja, ist es doch logisch, dass du das Ziel hast, wieder hochzugehen.
Was braucht es, damit der HFC am Ende der Saison vielleicht wirklich einen Wiederaufstieg schafft?
Es braucht eine konstante Saison, es braucht sicherlich auch ein bisschen Glück, weil du eben 34 Spieltage gut bis sehr gut performen kannst und dann eben zwei Spiele hast, wo es um Tagesform geht, wo es auch so um ein paar Kleinigkeiten geht, dann eben dich nicht belohnst. Aus irgendwelchem Grund, weil man hat es ja jetzt im letzten Jahr gesehen, dass ich glaube die Relegation für die dritte Liga wurde im Elfmeterschießen entschieden. Also ist dann halt, ist halt schwierig. Und aber nichtsdestotrotz in der Vorbereitung, also in dem, was der Alltag ist, Regionalliga Nordost, wissen wir ja, dass es jetzt natürlich auch in dieser Saison nach langer, langer Zeit wieder ja, so handfeste Duelle gibt, so Traditionsduelle gibt, vielleicht im Vergleich zur dritten Liga vollere Stadien gibt, ne, weil sich vielleicht auch ein paar Leute darauf freuen, nicht, dass der HFC abgestiegen ist, aber weil es einfach jetzt Duelle gibt, die es vor ein paar Jahren schon mal gab oder vor vielen Jahren schon gab. Aber nichtsdestotrotz geht es halt darum, dass es ein Wettbewerb ist und du willst den Wettbewerb gewinnen.
Rechnen Sie manchmal so ein bisschen, wo Lok Leipzig in der zweiten Saisonhälfte noch Punkte lassen könnte, um ranzukommen?
Gar nicht. Also ich habe allerhöchsten Respekt vor Toni Wachsmuth und Jochen Seitz, nicht nur, weil ich beide sehr lange kenne und auch mit beiden gespielt habe, aber das, also Respekt davor, was sie da auf die Beine gestellt haben, auch nach dem letzten Jahr, nach der letzten Saison von Lok. Also die sind sehr stabil, sie sind aber auch mit einer, glaube ich, an etwas anderen Erwartungshaltung in die Saison reingegangen und spielen schon, wie ich finde, sehr am Limit. Vielleicht manchmal drüber, aber und das ja, ist momentan verdient und sollten das natürlich dann so aufrechterhalten über 34 Spieltage, dann wird es natürlich schwer.
Trotzdem nochmal kurz einen Schritt nochmal zurückgehen, weil quasi wie sie beim HFC gelandet ist, sind die Frage quasi noch so ein bisschen im Raum steht. Quasi Stunde Null, hat Daniel Mayer gesagt, nach dem Abstieg, quasi kaum noch Spieler da. 12 Jahre dritte Liga, Neuanfang der Regionalliga, haben sie gedacht, das ist es. Was hat das für sie so interessant gemacht, dieser komplette Neuanfang? Den quasi ja, zu großen Teilen gestalten zu können, zu müssen?
Ja, wir haben uns ja nicht nur einmal unterhalten. Also es hat ja schon ein bisschen Anlaufzeit auch gebraucht. Dann hat man natürlich auch in der Zeit, wo es dann feststand, ich habe zum Beispiel, ich war in Halle zum Pokalfinale, habe mir das angeschaut, zumindest etwas mehr als eine Halbzeit. Aber da war ja noch die alte Saison und es war ja noch nicht so klar, wer bleibt. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt im Finale hatte Sven Müller schon sich bekannt.
Ja. Ich glaube, das war kurz vorher.
Ja, und da gab es, glaube ich, ein oder zwei Spieler, ich glaube.
Lukas Harlang,
ja, genau, der Vertrag
Harlang und Jonas Marx, der ausgeliehen war.
Genau.
Das war's.
Ja. Und dann war so der Erstkontakt und dann haben wir uns ja trotzdem auch drüber unterhalten und beziehungsweise Daniel seine Vorstellung auch mir wieder gespiegelt, was er vorhat oder was das Ziel ist. Also nicht jetzt, was das Ziel ist, wieder aufzusteigen, sondern das Ziel ist, was soll entstehen jetzt nach dem Cut. Und dann haben wir uns mehrmals getroffen und dann waren ja trotzdem schon, ich war ja in Kenntnis gesetzt darüber, mit wem schon gesprochen wurde, wo es eine Zusage vielleicht gab oder wo es um Kleinigkeiten ging und wo es vielleicht dann auch darum gehen könnte, wenn ich Trainer werden sollte, dann natürlich auch mit den potenziellen Neuzugängen nochmal spreche.
Ich stelle mir das eigentlich fast die schönste Variante vor, wenn man als Trainer so irgendwo hinkommt, wo quasi eigentlich keiner da ist und man sich das mit dem Sportdirektor zusammen dann aufbauen kann, oder? Also ist doch irgendwie cooler, als wenn man irgendwo hinkommt, wo gerade Abstiegskampf ist, wo man eine Mannschaft hat, in der vielleicht auch nicht alles stimmt. Ist das so oder ist das beides einfach reizvoll?
Ich glaube, dass beides reizvoll ist, weil ich hatte in Jena zum Beispiel, ich hatte 5 Jahre die U19 trainiert und hatte dann die Gespräche dann auch mit den Verantwortlichen schon im März,
ja.
Dass es so kommen könnte und dass das der Plan war und ich konnte dann letztendlich vielleicht noch, also die Mannschaft hatte ja dann trotzdem durch den Nichtaufstieg Ja, trotzdem hatten die meisten Vertrag. Also ich glaube 70-80% der Mannschaft habe ich übernommen. Mhm. Also es ist ein völlig anderes Beispiel.
Ja. Hat auch funktioniert.
Hat auch funktioniert, ja. Wobei, das, was ich ja vorhin gesagt habe, du, glaube ich, dann, du warst halt Zweiter oder so und hast aber klar das Ziel, oder Dritter oder was auch immer, ich weiß nicht genau, was Jena damals am Ende der Saison für einen Platz belegt hat. Aber das Ziel hast du klar verfehlt. Also eigentlich viele Spiele gewonnen, aber das Ziel nicht erreicht und dann ist man natürlich enttäuscht. Aber nichtsdestotrotz waren ja ein paar Jungs dabei, wo ich dann auch der Meinung war, da geht noch was, also, da geht noch mehr und natürlich nicht nur was meine Arbeit angeht, sondern so auch mal in die Zukunft zu schauen, was könnte bei den Jungs noch funktionieren, also auch im Zusammenspiel, und das hat auch super geklappt.
Wir haben ja schon häufiger im Podcast diskutiert, auch im Rückblick auf die erste Saisonhälfte, was uns so, also wir beobachten ja den HFC auch quasi jedes Spiel, was uns am meisten geärgert hat. Das wollte man, was Sie auch mal fragen, was hat Sie in der Hinrunde oder in der ersten Saisonhälfte am meisten geärgert?
Naja, so viel geärgert hat mich nicht. Also mich hat geärgert teilweise in den Spielen, also gar nicht mal so ganz am Anfang, sondern dass wir das, was du brauchst in der Regionalliga, also nicht nur in Nordost, das ist in den anderen Ligen genauso, aber hier hast du halt so eine Ballung an vielen Traditionsvereinen, die sich auch darüber definieren, Fußball zu arbeiten. Und das war in Spielen wie Zwickau oder Eilenburg oder mit Abstrichen Victoria Berlin, waren wir dann nicht bei 100%. Also wir waren nicht voll da, um das, was wir den Jungs oder was die Jungs von Anfang an erlebt haben, auch mit Chemnitz, mit dem Startschuss, dass Mannschaften gegen uns ja 100% und vielleicht noch etwas mehr geben, was den Kampf angeht, was die Einstellung angeht, uns dadurch damit weh zu tun, uns damit aus dem Konzept zu bringen, um wie in einem Pokalspiel dieses Spiel zu betreiben gegen uns. Ich hab mir beispielsweise so viele Spiele angeschaut am Anfang der Saison, weil ich mir nach der langen Zeit ein Bild machen wollte von der Regionalliga, ob das dann Testspiele im Sommer waren oder dann halt auch die ersten Spiele. Die Wege sind natürlich auch kurz hier in Mitteldeutschland. Habe ich die Mannschaften dann bei uns nicht wiedererkannt, wie hochkonzentriert, wie top motiviert die waren im Vergleich zu einer Woche oder zwei Wochen vorher, als ich sie vielleicht bei sich zu Hause gesehen habe. Und da waren wir in dem einen oder anderen Spiel vielleicht nicht so bereit, wie wir es hätten sein müssen. Das haben wir, glaube ich, dann, die Erfahrung mussten wir machen. Es war auch ziemlich hart. Aber die Jungs haben das, glaube ich, auch spüren müssen. Und das war so ein Thema, wo du dir natürlich wünschst, dass du von Anfang an da bist, so wie im Eröffnungsspiel, so wie so ein Frontalangriff, wie das in Chemnitz war.
Die Gegenfrage, was hat Sie am meisten gefreut? Vielleicht, dass es mit so vielen neuen Leuten gut doch ganz gut funktioniert hat?
Ja, gefreut hat mich, dass mein Gefühl sich dann so eingestellt hat, dass man mehr Lust drauf hat, gerade bei uns. Wir hatten ja jetzt mit, also in den Heimspielen mit den Traditionsstellen gegen BFC und Jena, wo wirklich auch das Haus voll war, dass man dann auch gespürt hat, dass die Jungs Bock hatten, natürlich erstmal Leistung abzurufen, Spiel zu gewinnen und alles dafür zu tun. Also, weil es sind ja trotzdem auch enge Spiele gewesen und aber trotzdem Bock hatten dann mit der Unterstützung, die wir ja trotzdem auch auswärts hatten, das, was mir aber damals noch so gefehlt hat, ne, wenn wir jetzt nur das Beispiel Zwickau nehmen, weil das war ja selbst für ein Auswärtsspiel eine geile Stimmung, aber alles auf den Platz zu lassen, um dann sich im Nachhinein nichts vorwerfen lassen zu können, das habe ich so gespürt und das war so der Oktober, November, wo man einfach auch gemerkt hat, dass die Jungs einfach heiß drauf waren, Spiele zu gewinnen.
Ich muss jetzt mal einen kleinen Shoutout zu den Kollegen vom MDR geben, weil die haben Daniel Meyer das vor der Saison ihn dazu gebracht, das zu sagen. Er hat gesagt, ja, wenn er sie so sieht, dann hat er die Idee, dass sie vielleicht der neue Sven Köhler beim HFC werden könnten. Viel größeres Lob oder Vorschusslob gibt es, glaube ich, nicht in Halle, wenn man Sven Köhler kennt und sein Wirken hier. Können Sie damit irgendwas anfangen?
Naja, ich kenne natürlich Sven Köhler auch. Also wir treffen uns ab und zu bei Fortbildung oder jetzt beispielsweise habe ich auch in Auerbach geschaut, ne, im Sommer, als wir gegen Chemnitz gespielt haben, haben wir auch uns kurz getroffen. So lange Zeit auch als Trainer bei einem Club zu sein, das zeugt ja auch davon, dass er was bewirkt hat auf der einen Seite, dass aber auch das Vertrauen der Verantwortlichen da war, dass Konstanz dann irgendwann auch dazu geführt hat, in die dritte Liga aufzusteigen. Also, weil der HFC war ja auch mal in anderen Sphären unterwegs, weil ich habe ja noch als in Anführungsstrichen Standby bei der zweiten Mannschaft von Jena gespielt und habe hier noch gegen HFC in der Oberliga gespielt. Mhm. Ja, also es gab sicherlich auch andere Zeiten, aber irgendwann hat man sich dann halt dann auch, glaube ich zumindest, besonnen, und er ist natürlich auch ein harter Arbeiter, der auch ja auch bei seinen Ex-Clubs, beziehungsweise er auch als Spieler war ja auch, hat das ja auch verkörpert. Also glaube ich, dass er das hier beim HFC auch gemacht hat.
Also 10 Jahre beim HFC, können Sie sich auch vorstellen?
Klar, ich kann mir vieles vorstellen. also ich bin ja, also bis jetzt zumindest, weil es ja vorhin auch um die Trainerkarriere geht, ich bin ja jetzt auch nicht, bis jetzt zumindest.
Wandervogel, Feuerwehrmann eher nicht?
Nee, das ist noch nicht so mein Steckenpferd. Also muss es grundsätzlich auch nicht, weil bis jetzt gab es noch nicht so ein klassisches Bäumchenwechsel-Dich, so alle 1,5 Jahre.
Eine Frage noch vielleicht zu Ihrem Wirken, wie Sie damit umgehen, die Welt der Social Media. Als Spieler konnten Sie die noch einigermaßen, glaube ich, vermeiden. Gelingt Ihnen das auch als Trainer? Weil wenn man dann so rund ums Spiel liest, ist ja meistens nicht geschimpft, ist schon genug Lob. Und dann heißt es auch mal gern, was macht der Zimmermann wieder? Und also ganz oft ist ja immer so, es zielt, sicher, das hatten wir auch schon mit Daniel Mann gesprochen, wird dann auf einen Spieler irgendwie abgezielt. Ja, Cyril Akono, irgendwie nicht die Tore, die man sich vielleicht irgendwie vorgestellt hat. Und dann heißt es immer, ja, warum stellt der Zimmermann immer den Akono wieder auf? Lesen Sie sowas? Blenden Sie das aus? Haben Sie überhaupt irgendein Konto bei Social Media?
Ich bin gar nicht in sozialen Netzwerken
unterwegs. Sehr gesund.
Also kein
das kann auch hilfreich sein.
Instagram, kein X. Nee, also wir diskutieren natürlich über ein paar Sachen, also gerade auch mit Lisa und mit Daniel, wenn es auch darum geht, sich öffentlich zu äußern. Also wir besprechen Pressekonferenzen vor, wir besprechen das nach oder bestimmte Sachen, die ins Interview an Fragen gibt, aber grundsätzlich lese ich jetzt keine Foren oder ich lese jetzt, klar lese ich jetzt einen Kicker oder einen NDR, aber jetzt so, dass ich mir jetzt, wenn eine Zeitung da ist, dann lese ich die natürlich auch, aber so in die Kommentare durchzufossen, das macht für mich keinen Sinn. Ne?
Sehr gesunde Sache.
Jetzt haben wir ja schon viel über den Kontext HFC gesprochen, so in ihrer Trainerzeit jetzt. Um den Bogen mal ein bisschen weiter zu spannen, Sie haben ja vorhin schon mal anklingen lassen, dass Sie damals vom Spielersein direkt ins Trainersein gerutscht sind. War das geplant oder war das wirklich tatsächlich so ein bisschen eher reingefallen, weil kein anderer es machen wollte vielleicht?
Das nicht. Also ich bin ein bisschen reingefallen, weil die Spielerkarriere damals in 2007, 2008 so ein bisschen abrupt endete, was vielleicht gar nicht so erstmal mein Ziel war. Es hat sich dann irgendwie, ja, es gab andere Planungen in Jena. Dann wurde ich irgendwann in der Saison, es war damals zweite Liga, nochmal reaktiviert, obwohl ich dann eigentlich schon bei der zweiten Mannschaft, wie ich vorhin sagte, als Co-Trainer angefangen habe. Aber ich habe grundsätzlich ein Studium begonnen, als Fachwirt für Gesundheitsförderung, weil ich aus meiner Zeit als Spieler die eine oder andere Verletzung hatte. Und dann war einfach das so ein Thema für mich, so ein Feld, was ich mir vorstellen konnte zu machen in der Zukunft. Wie auch immer, ob das jetzt bei einem Club ist oder so weit habe ich da noch nicht, aber ich habe mich vorgenommen, das zu machen. Und dann war es aber so, dass zum damaligen Zeitpunkt Jena aus der zweiten Bundesliga abgestiegen ist und Henning Bürger als Trainer geblieben ist. Und die dritte Liga wurde damals gegründet, 2008. Und er hatte die Zulassung für den Fußballlehrer in Köln und brauchte unbedingt für die Tage, wo er nicht da war, einen Co-Trainer. Und da hat er mich gefragt und dann bin ich halt von der zweiten Mannschaft dann, ich habe ja auch dann aufgehört, weil das war ja dann für mich ja auch nicht mehr so jeden Tag und unbedingt spielen müssen, sonst ging ja um die Jungspieler. Da habe ich mich dazu bereit erklärt, ihm zu helfen. Ja, und sechs Spiele später war er halt entlassen und ich war kurz interimistisch zwei Spieltage Trainer und dann kam ein neuer Chef und der wollte mich dabei haben. Und so war es dann, dass ich in 3 Jahren dritte Liga für Jena gearbeitet habe als Co-Trainer und als 7 Cheftrainer.
Das Studium haben Sie dann damals abgebrochen?
Ja, oder? Nee, das habe ich beendet.
Okay. Ja. Jetzt hatten wir vorhin schon die Frage, was einen guten Stürmer ausmacht, um das weiterzuführen. Was macht einen guten Trainer aus?
Naja, einen guten Trainer macht aus, sich viel in die Situation der Spieler hineinversetzen zu können, viel zu kommunizieren mit den Spielern, schon auch, das habe ich auch am Anfang hier gesagt, aus meinen Erfahrungen schon auch eine Beziehung aufzubauen mit der Mannschaft, mit den Spielern, weil das sind ja die entscheidenden Jungs, die auch das auf dem Platz dann richten müssen, über einen längeren Zeitraum. Ich bin auch niemand, der jetzt, oder ich bin jetzt keiner, der, ich habe meine Vorstellung, das ist vollkommen klar, was wir wollen, auch hier, aber ich bin natürlich auch offen für Input von meinem Trainerteam, von meinem Staff, von den Physios. Also ich nehme schon auch, versuche auch alle mitzunehmen, versuche alle da auch einzubinden, auch mit dem Team, um das Team herum viel zu kommunizieren, um es dann eben auch den Spielern ein bisschen einfacher zu machen, aber auch, dass die Spieler merken, dass wir drumherum, die sich um die Spieler kümmern und ein paar Sachen versuchen, in die Wege zu leiten, auch wissen, dass da kein Platz dazwischen passt und dass das auch ein Team ist, was zusammenhält und das ist für mich wichtig.
Können Sie das mit dem Trainerteam ein bisschen weiter ausführen? Also wie ist das jetzt zum Beispiel während des Spiels bei Einwechslung, Auswechslung? Ist dann der Chef, der bestimmt oder kommt auch mal Co-Trainer Benedikt Seipel oder André Herno an und sagen?
Die Coach. Entscheidung treffe ich schon. Also wir diskutieren aber auch und jetzt haben wir uns ja auch Mitte der ersten Halbserie darauf verständigt, dass der Bene auf alle Fälle in der ersten Halbzeit sich ein bisschen höher platziert als dann auf Augenhöhe mit den Spielern, dass wir da auch ein bisschen Feedback von ihm kriegen, was so, ja, so Thema Raumaufteilung angeht, was so auch Charakteristik, was macht der Gegner, wo gibt es ein paar Sachen, was Räume angeht, wo haben wir ein paar Probleme oder wo können wir was modifizieren, nicht erst in der Halbzeit, sondern vielleicht auch schon davor. Aber grundsätzlich diskutieren wir natürlich auch, was Umstellung angeht, was einen frischen oder einen neuen Impuls angeht. Spieler, da gibt es manchmal auch coole Hinweise, so wenn du zu dritt beobachtest, auch wenn du die Woche dann, also die Woche geht dann nicht an dir nochmal vorbei, wenn du jetzt beim Spiel bist, sondern du bist natürlich dann auch voll konzentriert, aber da gibt es mal einen Hinweis, der und der hat vielleicht geknipst oder hat eine super Aktion gehabt oder ist in einer guten Form und das hilft manchmal so ein bisschen und gibt vielleicht das ein oder andere Mal auch so einen kleinen Ausschlag für den einen oder anderen. Hm.
Sie haben das Ereignis schon angesprochen. Jena ist ja für Sie jetzt nicht irgendein Verein, da waren Sie quasi Ihr ganzes Leben. Dann führen Sie den in die dritte Liga und dann kommt der Tag, wo man dann, weiß nicht, wer dann da zum Gespräch lädt, aber dann quasi das Gespräch hat, Marc, vermute ich mal, dass da geduzt wurde. Wir brauchen irgendwie jetzt, wie sagt man dann, einen Impuls oder irgendwas. Wie ist das, wenn der Verein, der eigentlich alles Verein ist, sein Verein, wenn der sagt, ja, wir schmeißen dich jetzt raus, mal auf gut Deutsch gesagt.
Naja, also das habe ich dann in dem Moment, also oder in der, also es war ja, wir waren da schon in Gesprächen, weil wir damals eine Zeit hatten im zweiten Jahr dritte Liga, nach einem sehr, sehr guten Start, dass wir eine relativ lange Durststrecke hatten, Spiele nicht gewonnen zu haben. 10? Oder ich weiß nicht genau wie viel. Und dann hatte man ein Erfolgserlebnis, ein sehr glückliches Erfolgserlebnis, so im November, wo man dann natürlich nochmal Hoffnung schöpfte und dann gab es nochmal zwei Niederlagen und da war so ein bisschen das Gefühl, also wir waren natürlich im Austausch, trotz alledem, man hat auch viel miteinander gesprochen und dann war einfach dann das Gespräch mit dem Vorstand bzw. Geschäftsführer, dass man schon überlegt, wenn das beim nächsten Spiel gegen den unmittelbaren Konkurrenten nicht funktioniert oder so ausgeht, dann könnte das auch
ein Endspiel sozusagen.
Ja, so ähnlich war das. Ja. Und dann ist das Spiel auch so gelaufen, es war im Dezember gegen Meppen und wir haben 1-0 geführt und verlieren das Spiel tatsächlich kurios 2-1. Und dann war es, dann wurde es mir mitgeteilt, aber dieser Moment war dann nicht so, dass ich jetzt für mich gedacht habe, oh mein Gott, ich bin doch jetzt schon so lange hier und ich bin, keine Ahnung, aus diesem Club aufgewachsen oder gar nicht. Das ist dann auch mal später mal gekommen, aber so wie ich sagte, in diesem halben Jahr war es dann einfach, wo ich einfach Zeit hatte, auch darüber nachzudenken. Aber in dem Moment war es so wie, keine Ahnung, so wie ein Schock als Spieler, wenn man einfach jetzt, wenn man absteigt oder wenn man sein großes Ziel nicht erreicht. So.
Das ist ja für mich immer eine Blackbox, die Sie jetzt mal öffnen können. Sitzt man dann da und sagt man dann noch irgendwas? Argumentiert man dann noch? Oder sagt man einfach, okay, und jetzt klären wir noch, wie es mit dem Gehalt jetzt weitergeht? Oder?
Nee, das war gar kein Thema, sondern es wurde kommuniziert, es wurde mir mitgeteilt, das habe ich dann auch akzeptiert, die Entscheidung, und ich habe mich einen Tag später bei der Mannschaft verabschiedet. So ein bisschen durch die Hintertür, dann auch raus, weil war natürlich schon ein bisschen mediales Aufkommen. Aber und dann war es vorbei.
Was macht man dann erstmal? Die große Lehre. Sitzt man dann eine Woche zu Hause und denkt, was hätte ich damals nicht die Einwechslung gemacht und wäre der Ball nicht an den Pfosten, sondern ins Tor gegangen, dann wäre ich jetzt noch Trainer oder keine Ahnung, haut man erstmal irgendwie ein paar Gartenzwerge klein oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also es war dadurch, dass es ja den 10. Dezember oder irgendwo, also es waren glaube ich nur noch ein oder zwei Spiele, war danach auch ja grundsätzlich ein Cut, Weihnachtszeit, und dann war es natürlich dann so ein bisschen zur Ruhe zu kommen und vielleicht auch mal auf andere Gedanken zu kommen, weil du woanders bist, weil du wohin gefahren bist und vielleicht das, was passiert ist in den letzten Wochen plus so dieses halbe Jahr, was dann letztendlich an dir vorbeigeht, reflektieren zu können oder einfach mal sacken zu lassen. Mehr war es dann in dem Moment nicht.
Sie haben das vorhin schon gesagt, dass Sie da so ein bisschen reingerutscht sind in diesen Trainerberuf. Gibt es irgendjemanden, wo Sie sagen, das ist so Ihr Idol oder irgendein Trainer, dem Sie nacheifern oder an dem Sie sich orientieren?
Naja, ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich hatte ja selber als Spieler auch den einen oder anderen Trainer. Mhm. Und sicherlich war es zu meiner Zeit, gerade so die Anfangszeit, auch davon geprägt, was ich vorhin gesagt habe, was uns so ein bisschen beim HFC in dem einen oder anderen Spiel im ersten Drittel der Saison so ein bisschen, also im ersten Drittel der Halbserie so ein bisschen gefehlt hat, so diese Haltung, diese Mentalität und diese Willensleistung von der ersten Minute an den Tag zu legen, damals das Ein und Alles war, das A und O war. Also gerade ich als junger Spieler habe die Ohren anlegen müssen und das ist auch natürlich eine krasse Zeit gewesen, aber du wurdest absolut anerkannt von den erfahrenen Spielern, wenn du Gas gegeben hast, wenn du gerannt bist, wenn du Zweikämpfe gewonnen hast. Und natürlich, ne, ich wurde als Stürmer ausgebildet und war natürlich dann, das was ich vorhin auch gesagt habe, so vorderster Front, wenn ich wusste, ich kriege hinten ein paar Schreie, was ich zu tun habe und habe das dann gemacht, dann wurde ich auch absolut anerkannt und dann war das dann in der Verbindung, wenn du natürlich auch dann torgefährlich oder ein paar Tore schießt, dann wächst sowas natürlich viel, viel schneller und man etabliert sich so ein bisschen und das sind so Sachen gewesen, dass das natürlich eine andere Zeit war, aber
konkrete Personen, die Sie, wo Sie,
naja, ich habe, ich habe
das, ein Vorbild.
Ich habe zum Beispiel in Aachen 2 Jahre gespielt und Jörg Berger war damals Trainer. der auf der anderen Seite ja auch als krasser Feuerwehrmann bekannt wurde in der Bundesliga und damals natürlich auch bei uns, also auch mit so einer gewissen Distanz zu Spielern, aber trotzdem absolut mit Respekt zu betrachten, war damals zu der Zeit, also wo man auch viel gelernt hat, wo es darauf ankam, was braucht es in der jeweiligen Situation, wenn es nicht läuft, um halt einen Schritt zu gehen, um halt Erfolgserlebnisse zu feiern und dann wieder in anderes Fahrwasser zu kommen. Ich hatte aber, weil ich ja vorhin gesagt habe, in meinen 3 Jahren als Co-Trainer in Jena 7 Cheftrainer, wobei einer doppelt war, das war René van Eck. Und da ist es auch wiederum so, wenn ich als Co-Trainer an der Seite eines Cheftrainers bin und die sind ja alle von extern gekommen und ich durfte bleiben und habe natürlich da auch viel mitgenommen und da ist es natürlich so, dass man anders drauf schaut. Als Spieler, wie gesagt, schaue ich auf mich. Ich muss, wenn der Trainer mir was sagt, dann muss ich versuchen, das umzusetzen. Aber als Co-Trainer bin ich auch jemand, der auch was Spielern vermittelt, der dann auch in gewissen Teilbereichen verantwortlich ist, was ist, also Standard zum Beispiel oder so. Und da war es schon so, dass ich eine kurze Zeit, aber intensive Zeit mit Wolfgang Frank hatte. Hm. Und Wolfgang Frank war damals, kam nach Jena und hat das auch versucht, komplett umzukrempeln und taktische Disziplin, defensive Struktur waren ganz, ganz wichtige Prinzipien für ihn, wie es zu laufen hat. Und er war ja auch jemand, der viel Abstiegskampf konnte, aber er war halt auch so ein Visionär, der schon Mitte der 90er seine Clubs Mainz und so weiter, oder selbst im Ausland,
Klopp-Förderer
ja, sozusagen, also auch Viererkette eingeführt, beziehungsweise unter seiner Zeit damals ja auch viele kommende Trainer irgendwann auch das mitgenommen haben als Spieler und dann Trainer wurden, wie beispielsweise Klopp. Ja. René van Eck war damals, der nach Henning Bürger kam, jemand, der so diese holländische Fußballschule so ein Stück weit auch bei uns in Jena integriert hat. Also gar nicht so viel anders von der Art Fußball, wie es damals der Pep Guardiola bei Bayern auch gemacht hat. Ne? Das war ja auch so diese Gräufschule und René hat damals auch so diese Aspekte viel mit Ball, also nicht alles, aber viel mit Ball reinzubringen, zu implementieren, dass die Spieler dann sowohl konditionell als auch taktisch vorbereitet sind oder wissen, was sie zu tun haben. Wobei ja meine Jugendzeit, Beispiel Hans Meyer damals noch oder so meine Erfahrung, wurde ja auch sehr, sehr viel Wert auf die Arbeit ohne Ball gelegt, ne? Also Kondition, Bolzen und das war natürlich für mich dann auch so ein paar Schlüsselmomente, wo ich gemerkt habe, das könnte ich so auch für mich in Anspruch nehmen, wenn ich mal Cheftrainer werden soll.
Was ist Ihre Idee vom Spiel, wenn wir jetzt so verschiedene Stile und Ideen gerade schon andiskutiert haben?
Ja, also ich möchte schon aktiv Fußball haben. Ich möchte, dass wir gegen den Ball, wenn wir es jetzt mal splitten würden, in Offensiv und Defensiv schon viel dafür tun, Gegner zu attackieren, dem Gegner nicht die Zeit zu geben, uns zurechtzulegen, aktiv zu sein, aggressiv zu spielen, hohe Ballgewinne zu haben, zu pressen, um einfach auch ein Signal zu setzen für uns selbst, das ist mir das Wichtige, also dass die Spieler ein gutes Gefühl haben und merken, es funktioniert, auch wenn man nicht nach jedem Pass oder jeden Zweikampf gewinnt, aber und auch Signale sendet für den Gegner, aber auch für die Leute draußen, dass sie einfach sich damit identifizieren und sagen, hier geht die Post ab. Mit Ball geht es mir darum, dass ich gerne viele Offensivaktionen haben möchte. Ich möchte so schnell es geht und vors Tor kommen. Ich möchte, dass wir uns Chancen erarbeiten, erspielen, mit Tempo spielen, auch geradlinig spielen, wo es, das ist Beispiel, weil ich es gerade gesagt habe, Guardiola war ja der klassische Ballbesitz, Tiki-Taka, aber hat sich ja auch
heute nicht mehr, ne?
Ja, genau. aber das ja, nicht zum Selbstzweck haben möchte, sondern schon auch mit dem Ziel, nach vorne zu kommen. Und da, wo es um die Wurst geht, im letzten Drittel dann auch das nötige Risiko an den Tag zu legen, 1-1-Situationen zu suchen, Abschlüsse zu suchen und immer wieder Anlauf zu nehmen.
Kurz vorgreifen, also ein bisschen der Heavy-Metal-Fan lässt auch gerne Heavy-Metal-Fußball spielen.
Rock'n'Roll auf dem Platz. Das ist ja genau, jetzt nicht 1-1, aber es gibt ja keine Garantie dafür, dass das funktioniert, aber ich habe doch trotzdem ein gutes Gefühl dabei, wenn ich dann weiß, ich hab viel dafür getan und ich kann ja nicht sagen, wir wollen in jedem Spiel 3 Tore schießen. Das liegt ja nicht alleine an mir oder an dem Spieler oder an der Mannschaft selber, sondern das hat ja so viele Faktoren, die das beeinflussen. Aber deswegen geht es halt darum, alles rauszuballern, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen.
Sie haben jetzt schon diverse Erfahrungen gesammelt, Co-Trainer, ist auf verschiedenen Stationen als Cheftrainer, auch unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Halb philosophische Frage, was hätten Sie gerne vor 10 Jahren schon gewusst, was Sie heute wissen?
Naja, ich habe natürlich dann auch als Spieler keine Lizenzen, also als ich dann aufgehört habe ich dann auch meine Lizenzen gemacht, um eben das Spiel auch nicht nur aus meiner eigenen Erfahrung heraus beschreiben zu können oder anzugehen, wie man mit einer Mannschaft arbeitet, sondern schon auch ein bisschen von der Pike auf zu lernen, so was so auch Methodik angeht und die Schulbank nochmal zu drücken, um auch den Fußball als Lehrer so ein bisschen auch zu verstehen. Und ich finde, das einfach wichtig ist. Und da hilft mir natürlich meine Zeit als Ex-Fußballer oder dass ich ja auch in ein paar Bereichen gespielt habe, die auch, wo ich auch sehr, sehr viel erlebt habe und auch den einen oder anderen Erfolg feiern konnte. Und das dann natürlich gepaart mit ein paar Sachen, die man natürlich nicht nur aus der Emotion heraus macht, sondern auch eine gewisse Struktur hat, das war mir einfach wichtig. Und das habe ich erst später gelernt. Also am Anfang habe ich auch viel, gerade meine Co-Trainerzeit, weil ich ja praktisch Knallerfall dann mit 33 dann aufgehört habe und dann Co-Trainer wurde und mit den Jungs, mit denen ich vor einem halben Jahr noch auf dem Platz stand, praktisch sie dann in gewissen Form angeleitet habe oder gecoacht habe. Das war nicht ganz so einfach, aber das war natürlich viel aus mit meinen Erfahrungen dann auch einhergegangen.
Haben Sie in den 10 Jahren auch so ein bisschen abschalten gelernt? Ich frage quasi, weil wir haben es, glaube ich, schon 5-mal im Podcast diskutiert, dieses 2-2 gegen Eilenburg, weil das steckt mir auch heute noch als nur Beobachter so ein bisschen in den Gliedern. Wie ist das, wenn Sie dann abends zu Hause sind? Das ist alles vorbei quasi, alles ist ausgewertet erstmal und besprochen und medial erledigt und so weiter und Sie sind da wirklich zu Hause in der Wohnung und gehen zu Bett. Geht Ihnen dann das Ganze durch den Kopf die ganze Nacht und Sie denken sich, wie hätte ich es irgendwie verhindern können? Was habe ich falsch gemacht? Oder können Sie das dann auch mal sein lassen und abheften und sagen, jetzt ist mal Ruhe und jetzt wird geschlafen und dann morgen ist ein neuer Tag?
Also am Spieltag schon. Und Tag danach auch. Also das beschäftigt einen schon. Das ist ja jetzt so ein klassisches Beispiel, wo man einfach was hat liegen lassen, wo man einfach nicht, und da rede ich gar nicht von der Zeit, dass es dann so gekommen ist, so kurz vor Schlusspfiff, sondern einfach so über weite Teile des Spiels einfach Chancen hat liegen lassen. Also Chancen meine ich jetzt nicht, Tore zu schießen, sondern einfach das Spiel zuzumachen, einfach klar zu bleiben. Und das war so ein, wie ich auch finde, so ein Erfahrungs-, ja, so ein Detail, was es für mich nicht braucht. Das hat wahrscheinlich aber den einen oder anderen so ein bisschen einen Hallo-Wach-Effekt gegeben, aber das beschäftigt dich schon. Aber ich glaube, dann, wenn du dann das Spiel ja analysierst mit dem Team, wenn du ein paar Sachen dann auch zeigst, wo dann keine Emotionen mehr so drin sind nach ein, zwei Tagen und du das dann auch abarbeitest, geht es dann in der neuen Woche, wenn du ja einen neuen Gegner hast und dann geht es schon eher wieder in die Richtung, die Jungs darauf vorzubereiten und dann fällt es dir natürlich wieder ein, wenn wir jetzt am 13. Januar wieder drüber sprechen, was vor einem halben Jahr war. dann kommt das wieder hoch. Ja.
Das war jetzt ein Beispiel.
Ja, es gab ja auch andere Spiele, die auch, wo man auch dann gedacht
die
hat.
Die Positiven, da gehen sie dann früh ins Bett und schlafen schön, wenn 4-1 gegen Hertha 2 gewonnen wird oder so. Da.
Ja, naja, grundsätzlich nimmt man das schon auch mit. Also das, ich schaue mir ja die Spiele auch nochmal an. Also wir machen das ja auch im Trainerteam so, dass wir uns das dann auch nochmal zu Gemüte führen, egal wie es ausgegangen ist, weil es dann einfach wichtig ist, was ziehen wir dann nochmal raus im Hinblick in der Spielanalyse mit der Mannschaft das zu besprechen, beziehungsweise was war unser Plan für das jeweilige Spiel, was hat funktioniert, was nicht, was hat in der Halbzeit nochmal gegriffen oder worauf sollten wir Acht geben, vielleicht in den nächsten Spielen, weil es andere Mannschaften dann vielleicht so oder anders machen können.
Ich will gar nicht lange bei dem Spiel bleiben, aber ich bin ja immer nur Beobachter und sehe das dann und kann, keine Ahnung, Fernseher anschreien oder wenn ich im Auto bin, ins Lenkrad beißen oder keine Ahnung was. Wie geht dann das dann als Trainer? Sieht man das dann so auf sich zukommen? Weil man denkt so, jetzt ist dieses Anschlusstor gefallen und jetzt denkt man, nee, jetzt kann nicht noch das zweite fallen. Also geht es mir dann immer oder ich habe dann immer schon die schlimmste Befürchtung. Kann man da noch irgendwie einwirken oder kommt das auf einem zugerollt, dass man gar nichts mehr tun kann? Also wie erlebt man das dann am Spielfeldrand?
Na, in dieser Situation damals geht es, glaube ich, darum, dass man, also ich beobachte natürlich, was ist vorher passiert oder was ist dann mit dem Anschlusstreffer passiert und dann siehst du ja auch die Reaktion der Spieler und da gibt es ein paar, die dann plötzlich geschockt sind und dann gibt es aber ein paar, was vielleicht nicht das bewirkt hat, was hätte bewirken sollen. Das ist so ein jetzt nochmal die letzten 3 plus
Nachspielzeit. Das war ja nicht mehr viel.
Ja, wenn überhaupt. Aber es war dann so mein Gefühl, meine Beobachtung, wie so eine Gelähmtheit und dass du dann diesen Beispiel, diesen langen Ball, der dann von hinten, ich weiß gar nicht, ob er vom Torwart oder vom Innenverteidiger kam, das gefühlt alle auf dem Platz nur zu dem Ball schauen, aber keiner sich zum Ball bewegt und beziehungsweise den Raum zum eigenen Tor schließt, um dann den Ball ablaufen zu können. Und so ging es allen auf dem Platz von uns. Und das war ja gar nicht mal so, dass das dann noch, dass ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch einen Ball hatten. Also wir hatten klar Anstoß und dann wahrscheinlich einfach nur loswerden, Ball weg. Also auch gar nicht mehr diese Ruhe gehabt, die es eigentlich braucht, weil du solltest ja in so einer Situation jetzt nicht so hektisch werden, dass du die Nerven verlierst. Aber wir haben es damals aber eher die Nerven verloren aus der Lethargie, aus der Passivität.
Und ich glaube auch, man erinnert sich dann vielleicht nicht mehr ganz, aber manchmal gewinnt man solche Spiele auch noch. Man denkt immer an diese Momente, wo das dann irgendwie schief geht alles. Aber ich glaube, es gibt ja auch die anderen Spiele. Okay, kommen wir nochmal so ein bisschen zu persönlicheren Fragen, würde ich sagen. Vielleicht eine Sache, das hatten Sie schon erwähnt, Sie haben als Spieler schon die ein oder andere gesundheitliche Sache gehabt, haben dann ja auch in die Richtung auch studiert, hatten jetzt im Dezember auch gesundheitliche Probleme, weswegen Sie fast auch das Spiel gegen Plauen verpasst hätten. Vielleicht zum einen wird das heute anders gemacht? Gehen Sie mit Ihren Spielern dann anders um? Achten Sie da mehr darauf? Oder wurde früher da nicht so sehr darauf geachtet? Hat es da eine Veränderung gegeben, dass sowas vielleicht diese langfristigen Folgen nicht so auftreten?
Ja, also für mich schon. Also das hatte ich vorhin auch schon ein bisschen angesprochen, dass ich natürlich versuche, nicht nur mein Trainerteam oder das Funktionsteam so mitzunehmen, sondern ich versuche natürlich auch mit den Spielern zu sprechen. Und wenn es Spieler gibt, die in irgendeiner Form Probleme haben, dass sie, wenn ich sie frage, mir Feedback geben, nicht 100% fit zu sein, dann würde ich diese Spieler nicht drängen dazu zu spielen, weil aus welchem Grund, also ob er krank ist oder ob er verletzt ist, angeschlagen ist, muskulär, bin ich aus eigener Erfahrung schon auch klar, dass das dann nicht 100% auch auf dem Platz funktionieren wird, weil deine Gedanken nicht voll, weil du nicht den Fokus hast, weil du in deinen Körper reinhörst und immer so eine Rückkopplung brauchst, hält das jetzt oder könnte da etwas passieren in der nächsten Aktion? Und da bin ich relativ klar mit den Spielern, dass ich da sie natürlich auch frage und sie natürlich aber auch die Entscheider sein müssen, ihren Körper erstens zu kennen und zweitens aber auch beurteilen zu können und mir sagen zu können, wie der Stand momentan ist. Und wenn das nicht bei 100 ist, dann würde ich die Spieler dann auch nicht verdonnern oder verbrennen, dann 100% geben zu müssen auf dem Platz, wenn ich es natürlich nicht weiß, dass ein Spieler dann vielleicht auch nicht ehrlich ist oder mir das klar kommuniziert, dann weiß ich das nicht und dann gehe ich davon aus, dass er 100% gehen kann und dann würde ich ihn natürlich dann auch in irgendeiner Form eher kritisieren können, als wenn ich wüsste, dass es gar nicht möglich war, alles abzurufen. Und das, glaube ich, ist schon wichtig.
Also warst du Ihrer aktiven Zeit, klingt jetzt so ein bisschen aus, eher dann noch so, kommt drei Schmerztabletten und dann...
Fit-Spritzen.
Das geht dann schon, oder ja, Spritze oder sonst irgendwas?
Ja, na klar gab es das, oder hab dich nicht so, oder... Aber das ist dann, das nimmst du, glaube ich, als junger Spieler bist du da eher wacher, weil irgendwann als erfahrener Spieler, als ich hatte zum Beispiel meinen ersten Bandscheibenvorfall hatte ich mit 30, also als Spieler. Aber dann kennst du natürlich deinen Körper besser und weißt natürlich auch, was dein Körper dann braucht. Und ich hatte damals meine erste Operation, das ist damals in einem Spiel passiert, und hatte ein ganz komisches Gefühl und habe das dann aber auch machen lassen. Und mit der Operation war es gefühlt so, als wäre ich 22, weil mit dem Schaden, der, keine Ahnung, also der kam vielleicht dann irgendwann abrupt, weil es Zeit war, dass es passieren muss, aber ich hatte ja schon ein paar Probleme muskulär und dann auch in den Beinen, war häufig müde und hatte keine guten Regenerationsphasen und dann war das aber viel, viel besser. Natürlich aber auch, weil ich nach der OP alles auftrainiert habe und dann noch ein Tick weit sorgsamer in meinem Körper umgegangen bin. Aber du kennst das natürlich dann und weißt auch und kannst dann auch mit dem Trainer sprechen, dass du sagst, ich brauche eine Pause. Ein Tag, zwei Tage und nicht wie vielleicht mit Anfang 20, ich sag lieber nichts, verletze mich und falle aber zwei Wochen oder zwei Monate aus. Und da habe ich ja weniger davon und das Team ja auch nicht.
Kann man final sagen, dass man als Fußballspieler sehr gefährlich lebt?
Nö, würde ich nicht sagen, weil es sucht sich ja jeder selber aus. Und ich glaube auch, dass auch wenn du ein paar Entbehrlichkeiten bringen musst, dass es einfach, ich finde, nichts Schöneres gibt. Sein Hobby, was man ja vielleicht irgendwann mal sich angeeignet hat oder gelernt hat, um das dann auch zum Beruf zu machen. Also für mich gibt es nichts Besseres.
Okay, als Sie im Sommer zum HFC gekommen sind, ist ja auch Ihr VW-Bus zu einiger Berühmtheit gelangt, in dem Sie auch die ersten Tage hier verbracht haben. Sie haben schon viel darüber gesprochen, aber was mich mal noch so interessieren würde, haben Sie den eigentlich selbst ausgebaut oder ausbauen lassen?
Das hat eine Firma gemacht.
Was
ich
zahlt?
Ich hab nicht zwei linke Hände, aber bei den heutigen Autos traue ich mir das nicht zu.
Haben Sie es einfach machen lassen oder wurde das schon auch nach den Vorstellungen Marc Zimmermanns gemacht?
Ja, genau. Naja, also ich habe das Auto praktisch bestellt.
Okay.
Nach meinen Vorstellungen. Ne, und da gibt's ein paar, gab es ein paar Modelle, die man dann bespricht. Und was das Interieur angeht oder was so diesen Innenausbau angeht, dann besprichst du das mit der Firma. Und dann kriegst du so im Grunde genommen so dein individuelles Fahrzeug dann. Weil das Grundmodell ist ja VW, ist ja normal.
Und wenn jetzt aktuell mal Reparaturen anstehen, haben Sie sich jetzt mittlerweile so viel angeeignet, dass Sie es selber machen können oder geht es in die Werkstatt?
Naja, ich hatte jetzt, das Auto ist jetzt 5 Jahre alt, also oder wurde 5 Jahre alt und ich hatte schon ein paar Themen jetzt auch, Bremsen und so weiter, und das muss ich in die Werkstatt, also alles was drin so, dann mal eine Schraube locker oder abplatzt oder was auch immer, dann hat das ja dann irgendwann auch diesen Charme, weil das Auto muss ja nicht Hochglanz sein oder bleiben. Sauber schon, aber es ist ja ein Fortbewegungsmittel und es ist so ein Gebrauchsgegenstand, wo man, oder ich bin ja zumindest auch jemand, der nicht, oder ich fahre ja auch in Gegenden, wo es auch sein kann, dass mal was am Lack passiert oder dass es auch mal staubig wird oder, ne, also dann sich halt ein bisschen kümmern um dein Herzstück.
Welche Gegenden sind das? Wo sind Sie mittlerweile überall gewesen mit dem Bus?
Naja, also vorwiegend in den Alpen. Also ich bin vorwiegend so in, gerade auch in dem letzten Jahr, da hatte ich natürlich die Zeit, war ich natürlich am meisten Österreich, Schweiz, Italien.
Wie finden Sie da so Ihre Wege? Gibt es dann einen kompletten Plan vorab oder entscheiden Sie das spontan?
Sehr spontan. Also ich bin selten 3-4 Tage an einem Ort. Sicherlich verbringe ich auch mal eine Nacht auf dem Campingplatz, aber das ist ja eine Ausnahme, weil man muss sich ja auch mal hygienisch dann wieder auf den Vordermann bringen. Aber in der Regel bin ich viel unterwegs. Also ich suche mir dann teilweise im Vorfeld so mal 1-2 Ziele aus, die ich dann auch machen will. Und dann verbinde ich das mit ein paar Sachen. Und wenn es dann auf irgendwelchen Rückwegen oder von A nach B jemand ist, den ich mal besuche, dann kannst du das super verbinden und dann ist das schon auch eine Abwechslung, die dir gut tut.
Gibt es so einen Lieblingsort oder vielleicht eine Top 3, die man so sagen kann?
Nee, ich habe keinen Ort. Also was ich bevorzuge, sind halt die Berge. Mhm. Also im Sommer wie Winter. Und dadurch, dass ich den Wagen mir damals zugelegt habe im Winter, also ich habe den im Winter bekommen, habe meine ersten Touren im Winter gemacht, finde ich es fast spannender als im Sommer. Ich habe eine Standheizung drin, also von daher erfriere ich auch nicht und das hat nochmal so einen meditativen Aspekt, wenn es halt kalt, wenn Winter ist, wenn die Natur einfach nochmal anders aussieht als dann so blauer Himmel, geleckt, alles grün. Das ist zwar auch schön, aber ich habe es lieber so im Winter, in der Kälte.
Über wie lange haben Sie dann da gelebt? Also wie lange haben Sie das gemacht, diese Tour am Stück?
Naja, ich musste ja dann am 1.7. musste ich aus meiner Wohnung raus in Köln, weil ich wusste, dass mein Vertrag nicht, dass der endet, habe ich auch natürlich 3 Monate vorher meine Wohnung gekündigt zu dem Zeitpunkt. Und dann musste ich irgendwann am 1.7. raus. Und dann habe ich mir kurzerhand überlegt, dann meine ganzen Möbel aus der Wohnung einzulagern in Köln. Und dann steigst du in den Bus, nimmst das Nötigste mit und dann war ich das Ganze unterwegs. Also, und dann fährst von A nach B und weiter. Also ich hatte dann nicht den Plan zu sagen, ich bleibe jetzt einen Monat in Österreich, fahre dann einen Monat in die Schweiz. Und dann,
man guckt, was passiert.
Genau, bin dann auch mal wieder nach Köln zurückgefahren, weil ich ja trotzdem dann auch noch ein paar Sachen auch zu tun hatte und auch.
Man kriegt ja vielleicht manchmal auch Post oder so.
Genau. So. Man muss ja als Deutscher muss man ja auch
braucht man irgendeinen Wohnsitz.
Gemeldet
ja,
sein.
Ja, da geht, glaube ich, der VW-Bus ist dann kein Wohnsitz. Was lernt man da so über sich? Also irgendwie ist ja ganz andere Art zu leben. So in, also wie gesagt, wenn man auch gar keinen Plan hat vorher, so wo man jetzt hin will, also außer jetzt grob Alpenberge.
Also jetzt so in der Nachbetrachtung ist diese Spontanität so das gewesen, was man am meisten mitnimmt, wo man kommt klar, man macht das, was man gerade machen möchte. Einfachheit natürlich, also man hat ja nicht viel, also was Kleidung angeht, was das Essen angeht. Ich habe zwar eine Kühlbox in dem Auto, aber jetzt keinen Kühlschrank, also Verzicht. Aber du stehst an Orten dann irgendwann, schläfst im Dunkeln ein und wachst in der Früh auf, was du vorher nicht gesehen hast, weil du vielleicht am Abend angekommen bist und schaust aus dem Auto raus, wenn du die Gardine oder wenn du das Rollo hochmachst und es ist geil.
Also
das
ist manchmal einfach gigantisch, ja, wenn man da irgendwie neben riesigen Bergen auf einmal aufwacht und so, die man vorher nicht so
gesehen hat. Oder an einem See oder was auch immer. Ja, also die Plätze musst du dir natürlich irgendwie raussuchen und da bist du natürlich nicht immer alleine, aber und dann lernst du trotzdem auch Leute kennen, die das als Urlaub machen oder aussteigermäßig oder die halt, keine Ahnung, grundsätzlich Vanlife praktizieren. Das gibt's halt auch. Ja. Aber dadurch, dass ich an den sozialen Medien nicht unterwegs bin, kann ich dann meinen Lebensunterhalt damit auch nicht verdienen, ne? Indem ich irgendwas...
Ich würde gerade sagen, das wäre doch eine Karriere. Da gibt es, glaube ich, einige, die das so machen.
Ja,
vielleicht schon ein erster Vorguck auf die Entweder-Oder-Fragen, die gleich kommen. Wo sind Sie glücklicher? Im VW-Bus oder auf der Trainerbank? Sie müssen sich auch nicht entscheiden.
Das ist schwer, die Frage.
Ja.
Momentan auf Trainerbank.
Sehr gut, das freut uns.
Konnten Sie denn irgendwas von den Lektionen oder einfach, was Sie da so über sich und das Leben gelernt haben in der Zeit, jetzt auch schon einfach in den Trainerberuf mit einbringen? Also hat Sie das auch nochmal zu einem besseren Trainer gemacht?
Weiß ich nicht. Aber manchmal sage ich den Spielern auch, sie sollen einfach spielen und nicht kompliziert. Also da führt manchmal das Einfache auch zum Erfolg oder kann zum Erfolg führen. Aber nee, jetzt, also das ist ja auch was, was ich für mich oder was wir für uns gelernt haben und was, wir haben uns ja auch entschieden, das zu machen. Und ich bin aber auch nicht jemand, der sagt, das muss jeder mal gemacht haben. Das ist die Entscheidung von jedem selbst. Also wie er mit seiner freien Zeit umgeht oder mit seinem Leben umgeht. Aber ich weiß zumindest, wenn irgendwann der Hammer kommt und das Karussell sich wieder anfängt zu drehen, dass ich weiß, wie ich die Zeit dann nutze. Also das weiß ich jetzt. Die Erfahrung habe ich gemacht. War beim ersten Mal nicht so, aber jetzt beim zweiten Mal hat es funktioniert und es wird ja irgendwann ein drittes Mal oder ein viertes Mal wahrscheinlich geben.
Nach den 10
Schülerjahren. Genau. Ja, genau. Dann weiß man, was man zu tun hat.
Ich hätte Sie ja gerne ein bisschen mit Hells Bells Klängen oder sowas hier empfangen, aber dann wäre uns die GEMA wahrscheinlich gekommen und hätte das Projekt Podcast beendet. Unelegante Überleitung zu dem Thema, für das Sie ja auch irgendwie bekannt sind. Ich weiß nicht, ob man den Film kennt über Thomas Broich, der eigentlich sehr sehenswert ist über seine Karriere. Da erzählt er ja auch am Anfang, dass er mal im Auto Karl Orff gehört hat und dann irgendein Mitspieler gesagt hat, okay, ist halt Klassik, ist Mozart, und seitdem hieß er Mozart und er war quasi nur noch der Fußballer, der Klassik hört, so abgestempelt, und das ist er dann schwer nur wieder losgeworden. Sie sind der Trainer, der Heavy Metal hört. Geht Ihnen das auf die Nerven oder können Sie damit gut leben?
Was soll geben auf die Nerven? Dass ich das höre?
Dass Sie so abgestempelt sind als der etwas andere Trainer.
Nee, also gar nicht. Das stimmt mich überhaupt nicht. Also ich habe tatsächlich auch Freunde oder auch Trainerkollegen, denen es genauso geht. Also in Köln habe ich Stefan Rudenbeck kennengelernt. Der hört auch eher die härtere, lautere, schnellere Musik als das, was vielleicht der Kollege Broich hört. Aber und ich habe auch einen guten Freund, mit dem, der ist auch Trainer, mit dem war ich ja, vor 10, 15, 20 Jahren das eine oder Mal auf Konzerten nachspielen. Also ich gehe dann halt nicht in Clubs oder in eine Disco oder in eine Kneipe, sondern bin halt viel auf Konzerte gefahren. Gerade hier zu meiner Spielzeit gab es hier in Mitteldeutschland schon viele Bühnen, würde ich jetzt nicht sagen, aber Clubs, wo halt auch die entsprechende Musik kam, und das hat mich begleitet. Ich habe überhaupt kein Problem damit.
Gab es da ein Erweckungserlebnis? Also haben Sie irgendwann mal gemerkt, das ist die Band, hat sie erreicht, und dann haben sie gesagt, das ist meine Musik, das brauche ich, laut, schnell?
Nee, diese eine Band habe ich nicht. Also ich meine jetzt, das Genre Heavy Metal ist vielleicht dann so ein bisschen übergeordnet. Also ich grundsätzlich höre ich kein Heavy Metal, sondern verschiedene Arten von Metal. Aber man hat ja trotzdem auch mal ein bisschen seicht angefangen. Also ich habe zum Beispiel sehr, sehr junge Eltern, also so in Ende der 70er, wo ich ganz klein war, waren meine Eltern sehr, sehr jung und die haben halt viele Schallplatten gehört. Und also bin ich mit den Schallplatten aufgewachsen, so Pink Floyd, Stones oder so. Und dann hast du das natürlich jedes Wochenende oder wie auch immer, wenn die Mutter die Wohnung geputzt hat und der Vater hat dann den Schallplattenspieler angemacht, Fenster, Türen, alles auf. Und dann bist du damit aufgewachsen. Und irgendwann habe ich dann vielleicht mit 12, 13 meine erste AC/DC-Kassette bekommen, Highway to Hell. Und dann heißt es ja nicht, dass du dann nur noch das hörst als Kind, sondern ich habe auch alle Radio oder früher so in Diskothek oder Hitparade gehört. Aber irgendwann ging es dann weiter mit Grunge Anfang der 90er, und das wurde dann halt, dann war mir dann irgendwann zu wenig und dann zu leise und zu langsam, und dann ging es halt dann in die
härtere Richtung.
Muss immer ein bisschen mehr sein, also man muss sich ja so ein bisschen steigern auch, und so ist es dann geblieben. Also es ist auch nicht so, dass ich mir jetzt jede Woche dann eine neue Scheibe hole oder was die Musik angeht, bin ich da eher traditionell, also höre auch viele alte Sachen, und da komme ich gut klar. Also ich kann auf Radio gut verzichten, weil ich höre meistens Entweder höre ich Podcast oder ich höre meine Mucke.
Ist es dann noch AC/DC? Ist das
der Favorit? Nee, Favorite? Nicht mehr so. Nee.
Ich glaube, bei der Spotify-Umfrage vom HFC selbst haben sie Tool gesagt,
oder? Ja, die höre ich sehr, sehr viel, die höre ich sehr, sehr gerne. Ja, haben wir auch viele Alben, und vor allen Dingen haben sie lange Lieder, also von daher würde ich die gerne mal sehen, weil die habe ich noch nicht live gesehen.
Ist das für Sie auch in so einem Kanal, jetzt schreibe ich Ihnen mal was zu, auf mich wirken Sie immer sehr ruhig, eher bedacht, analytisch, jetzt nicht so der emotionale Typ. Ist Metal für Sie auch sowas, wo Sie dann auch mal was rauslassen können?
Ja, schon. Also, aber ich bin ja auf dem Platz, beim Spiel bin ich auch anders, als ich jetzt hier bin oder als ich dann im Büro bin oder in der Besprechung bin oder in der Kommunikation mit den Jungs oder mit wem auch immer. Also ich bin schon privat ein relativ ruhiger Typ. Ja. Aber wenn es halt dann losgeht, dann wie gesagt, Rock'n'Roll.
Gibt es ein Lied oder ein, ist es dann Tool, wenn wir sagen, jetzt ja, 4-1 Hertha 2, das war ein geiles Spiel, jetzt zu Hause lege ich mir quasi, die anderen würden dann vielleicht diese Malle, ich sage, okay, das war jetzt mein Kommentar, die unerträglichen Mallenschlager, die man dann sich immer anhören muss in der Mixzone, die dann aus den Kabinen kommen.
Also ich höre genug in der Kabine, auch mit Musik, mit der ich nichts anfangen kann, aber ich hatte ein Erlebnis in Jena, dass ich einmal gefragt habe, dass ich die Playlist machen könnte vor dem Spiel. Wir haben das Spiel verloren, also und von daher war Tabu, brauchte ich gar nicht mehr kommen. Also von was das angeht, akzeptiere ich alles, was die Jungs dann hören und letztendlich bin ich ja froh darüber, wenn nach dem Spiel in der Kabine laute Musik läuft, weil das würde ja bedeuten, wir haben ein Spiel gewonnen und dann wäre ich absolut fein damit, aber die meiste, also Musik höre ich meistens im Auto, weil ich halt gerne Auto fahre, weil ich viel unterwegs bin, weil ich habe vorhin gesagt, ich schaue mir viele Spiele an und nicht, weil es dann für mich jetzt eine neue Liga war, sondern weil ich einfach Bock habe, Spiele zu schauen und dann habe ich genug Zeit im Auto und letztes Jahr sowieso meine Playlist dann rauf und runter zu hören.
Das sind quasi Berge und Tool, ist schon so die perfekte Kombination für Marc Zimmer.
Zum Beispiel, ja.
Okay, dann kommen wir zum Ende des Gesprächs. Wir sind noch ganz schön fortgeschritten schon in der Zeit, wie ich sehe. Entweder oder Fragen. Also, dass wir handhaben ist so, es wäre natürlich schön, wenn Sie sich entscheiden.
Ja.
Also, es gibt zwei Auswahlmöglichkeiten, logischerweise. Ja, in einer Frage sogar drei. aber Sie müssen sich natürlich nicht entscheiden. Also, jetzt, wenn Sie sagen, da kann ich nicht oder so, dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Und wenn es so ein bisschen, das werden Sie ja merken, manchmal hat es einen auch ein paar Anspielungen auf Ihr Leben. Manchmal sind es allgemein fußballerische Sachen, ne? Sie werden das sehen. Also erste Frage, 1-0 oder 4-3 gewinnen?
4-3.
Na gut. Regionalliga oder Champions League?
Regionalliga. Also Tagesgeschäft.
Pep Guardiola oder Jürgen Klopp?
Jürgen Klopp.
Jetzt kommt die mit rein, weil wir uns nicht so richtig entscheiden konnten. Entweder Kölsch, ein Helles oder Pilz.
Hui.
Also man kann vielleicht ein bisschen sagen, Kölsch, halt, weil sie ja lange in Köln waren, Helles, sie hatten ja also Zeit bei Unterhachingen in Bayern und Pilz liegt vielleicht nahe. Ihre Partnerin kommt aus Tschechien?
Ja, ja. Mhm. Boah, das ist schwer, aber Kölsch war verpönt für mich, aber wenn du natürlich so kleine Brauereien dann irgendwann besuchst und das aus dem Fass trinkst, hui, diese kleinen Gläser. Ne?
Man muss viel trinken, weil es ja so kleine Gläser sind, genau.
Ja, aber genau. Helles.
Sehr gut. Okay.
Haben Sie eigentlich schon fast beantwortet, aber ich frage es trotzdem jetzt noch, weil es hier steht, Sommer oder Winter?
Winter.
Allein in der Natur oder beim Moshpit?
Moshpit auf Wacken, ja.
Jetzt allein in der Natur.
Das war mal anders.
Moshpit ist
geht vielleicht nicht mehr so.
Ja,
ich wollte gerade sagen, im Rücken wird das dann schon gefährlich. So, jetzt kommt die Recherchefrage. Da müssen Sie mir auch sagen, ob das so richtig ist. Ich sage erst mal zwei Daten. Entweder 20. Februar 1993 oder 14. August 1999. Haben Sie eine Idee, worum es gehen könnte?
20. Februar 93.
20. Februar 93 oder 14. August 99. Kann auch falsch liegen. Also ich habe nachgeguckt, ich habe natürlich so ein bisschen ihre Spielerkarriere nachvollzogen und der 20. Februar 93 Hätte ich jetzt als erstes Spiel in der ersten Mannschaft von Jena Einwechslung gegen Jonathan Akpobori ausgewechselt. Sie sind reingekommen beim 6:2 gegen Oldenburg.
Ja.
Akpobori hat 4 Tore geschossen, Sie sind für ihn reingekommen. War Ihr erstes Spiel in der ersten Mannschaft
von KZ Jena?
Kann sein,
das ich weiß nicht. Ja, also.
Also entweder das oder das 99er Spiel.
Das war Unterhaching, oder?
Genau, Unterhaching erstes Bundesligaspiel. Einwechslung gegen beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt, das ging 3:0 verloren, Einwechslung gegen Altin Rakli, 71. Minute. Also welche beiden Momente würden Sie, oder welchen dieser beiden Momente würden Sie lieber nochmal durchleben? Vielleicht kann man es so fragen.
Naja, boah, also natürlich ist es als junger Spieler, wenn du bei einem eigenen Club dann die Chance bekommst, höchstmöglich zu spielen oder reinzukommen in dem ersten Profispiel, dann ist es natürlich das erste Spiel für Jena, ganz klar. Ja. Wobei natürlich, Unterhaching war damals mein erster Wechsel, ich bin erst mit 24 das erste Mal gewechselt und klar habe diesen Aufstieg miterleben dürfen, auch wenn ich wenig gespielt habe aufgrund von einer schweren Verletzung, aber das war eine absolut tolle Zeit, vor allen Dingen auch abseits von dem zu sein, was du eigentlich kennst, also wo du aufgewachsen bist, also dich professioneller zu verhalten und mehr auf dich alleine angewiesen zu sein, das war damals in Unterhaching. Aber für mich war damals in Unterhaching eher das nach meiner schweren Verletzung, das erste Spiel war für mich viel emotionaler als dann.
Das gegen Pauli war das.
Ganz genau. Hm. Als dann ein Jahr später, sagen wir mal so, als ich war ja nur ein Wechselspieler, also ich habe das dann trotz dass es Bundesliga war, habe ich das damals mit zu wenig Geduld wahrgenommen. Ich wollte einfach spielen und habe dann einfach das nicht so genießen können. Hm. Damals, obwohl es ja nicht höher geht.
Hatten Sie auch schon gesagt, dass Sie sich eigentlich nicht so als Erstligaspieler an sich sehen würden und dass Sie vielleicht doch bei Unterhaching dann einfach hätten noch ein Jahr
ganz genau dranhängen also, würden. Weil wir damals auch als Familie super, also es war eine super Lebensqualität, da zu wohnen. Mhm. Weil da habe ich ja die Berge vom Haus, das habe ich damals noch nicht so wahrgenommen. Also das herzugeben war
ja, das ist
eine super Entscheidung.
Ja, aber auch die goldene Zeit von Unterhaching, wo sie Leverkusen auch die Meisterschaft vermasselt haben und so.
Ja.
Kernberge oder Riesengebirge?
Kernberge.
Aufstieg als Spieler oder als Trainer?
Schwierig. Das ist völlig anderes. Spieler.
Aber als Trainer würde man es auch nochmal erleben wollen.
Ja, klar.
Okay. Kleiner Auftrag nochmal.
Wenn man es einmal erlebt hat, dann hat man Blut geleckt.
Und die Abschlussfrage, damit wir 10 voll haben. Ich glaube, ich kenne Ihre Antwort. RTL 2 oder Arte?
Ich habe keinen Fernseher.
Okay, also gar nichts von beiden.
Wahrscheinlich, ja.
Okay. Super, dann sind wir durch.
Das war schon fast 90 Minuten.
Da sind ja fast schon ein Spiel voll. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke.
Hat Spaß gemacht und dann schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Wann? Gegen Plauen spielen wir am?
Wenn der Winter es zulässt, am 28.
Wenn der Winter in Plauen es zulässt, ja.
Ja, wir wollen auf alle Fälle vorher noch im Pokal eine Runde weiterkommen.
Ach ja, stimmt.
Wird alles von MZ übertragen nochmal.
Oh ja, MZ.de überträgt das alles. Sehr gut. Sehr guter Hinweis. Also vielen Dank und dann genau, schauen wir mal.
Hören wir uns wieder nach der Aufstiegsfeier.
Also, danke. Ciao.
Ciao.
Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.